genossen habt, einfach in der Gegenwart Gottes zu sein. Und nicht nur genossen, das ist nicht das richtige Wort, wie ihr aufgeatmet habt. Das finde ich, das passt. Das ist wie nach einem langen Lauf durch schwieriges Gelände, bei Hitze. Und man kommt an einen Ruhepunkt, kann sich in den Schatten setzen und aufatmen. Erstmal wieder zur Ruhe kommen. Der Atem wird langsamer. Und so den Eindruck hatte ich. Und das hat mich gefreut, weil ich glaube, wir brauchen das. Denn ich sprach gerade von einem Lauf. Und mein Eindruck ist, dass wir nicht nur so einen 100-Meter-Lauf hinter uns haben, wo man sich schon ganz schön verausgaben kann. Die Sportler, wenn ihr mal solche Wettbewerbe euch anschaut, gerade die 100-Meter-Läufer, die liegen dann oft, weil sie alles gegeben haben in ihrem Sprint, liegen dann da erstmal Arme ausgestreckt, je nachdem, wo sie gelandet sind, mit einem Lächeln auf den Lippen. Aber der Weg, den wir gegangen sind als Gemeinde, ist kein Sprint gewesen, kein 100-Meter-Lauf, sondern ein Marathonlauf. Und es ist ein Weg, der wirklich mit allen Freuden, mit allem Erfreulichen, was wir erlebt haben, ein schwieriger Weg war. Und ein Weg war, den man nicht einfach so wegsteckt und sagt, gut, manches ist nicht so gelaufen, wie wir uns das gewünscht haben, ist eben so, aber wir machen weiter Augen zu, durch. Das kann man eine Zeit lang machen, aber irgendwann muss man mal innehalten und wieder zu Atem kommen. Aber man muss auch innehalten, um das, was passiert ist, zu verarbeiten. Was habe ich eigentlich auf diesem Weg gesehen? Was ist uns auf diesem Weg widerfahren? Warum tun manche Stellen so weh und sind blau? Was ist da passiert? Und das möchte ich mit euch heute in dieser Predigt versuchen zu klären. Was ist da passiert? Das, was uns in den Sinn kommt, was uns bewegt, was uns beschäftigt, den Atem raubt, wehtut, wenn wir die Stelle berühren, das sind Ereignisse wie aus jüngster Vergangenheit, wo Geschwister unsere Gemeinde verlassen haben und wo wir auf keinen Fall jetzt einfach zur Tagesordnung übergehen dürfen und sagen, gut, ist eben deren Entscheidung und wir leben damit. Und das, wenn wir den Weg zurückgehen, so bis an die Jahrtausendwende, dann ist das ja kein Einzelfall, sondern ist immer wieder passiert, dass wir Aufbrüche hatten, Aufbrüche, die an bestimmte Personen geknüpft waren, diese Personen Wege geführt wurden, wo bei uns Fragezeichen auftauchten. Nicht, dass wir das für schlecht hielten, sondern wir konnten und wir können durchaus Gottes Willen darin erkennen. Das Fragezeichen tauchte auf, Herr, was ist da unser Part? Was hast du mit uns vor? Was mutest du da deiner Gemeinde zu? Und natürlich taucht dann die Frage auf, haben wir nicht Dinge falsch gemacht? Und sind wir eigentlich noch auf dem Weg Gottes oder ist das ein Prozess, in dem wir jetzt sind, wo wir uns ganz neu fragen müssen, Herr, sind wir überhaupt noch auf deinem Weg? Und ich habe eine Präsentation vorbereitet, habe ich in letzter Zeit lange schon nicht mehr gemacht, aber diesmal schien mir das doch ganz hilfreich. Und ich möchte euch mitnehmen, das, was wir erlebt haben in der Vergangenheit, ein Stück weit einzuordnen, zu verstehen. Jetzt muss ich das anmachen. Hier. Entschuldigt, bin ich so ganz technikaffin. Was ist da passiert oder was ist passiert? Ich möchte eine Bibelstelle in den Mittelpunkt rücken, die dem Inhalt nach uns lange Zeit geprägt hat, wenn sie auch selbst als Bibelstelle nicht so im Mittelpunkt stand. Aber vom Inhalt her war sie durchaus zentral für unser Gemeindeleben, für unsere Vision, für unsere Ausrichtung. Ihr werdet es gleich sehen. Es läuft. Ich habe die so gemacht, dass sie erst langsam kommen. Das steht im Römerbrief, Kapitel 12, Vers 6. Ich lese es mal vor. Ich habe es ein bisschen anders formuliert, als es dort wörtlich von Paulus geschrieben worden ist. Aber es entspricht durchaus dem, wie wir diese Stelle gelebt haben. Du hast eine Gabe nach der Gnade, die dir gegeben ist. Hast du prophetische Rede? So übe sie dem Glauben gemäß. Hast du ein Amt? So versehe dies Amt. Bist du Lehrer? So lehre. Hast du die Gabe zu ermahnen und zu trösten? So ermahne und tröste. Gibst du? Dann gib mit lauterem Sinn, also ohne Hintergedanken. Leitest du? Tue es mit Eifer. Übst du Barmherzigkeit? Tue es mit Freude. Und auf unserer Gemeindevision steht ja, wir wollen dir helfen, die Gabe, die Gott dir gegeben hat, oder vielleicht sogar mehrere, zu entdecken, zu entfalten und mit dieser Gabe die Liebe Gottes in diese Welt, sprich zunächst mal nach Schwerin, zu bringen. Und hier ist, so würden wir das zunächst mal gesehen haben, von solchen Gaben die Rede, so beginnt ja der Text auch. Du hast eine Gabe nach der Gnade, die dir gegeben ist, die Gott dir gegeben hat. Und das haben wir auch jahrelang so gemacht, gefördert. Wo hast du deine Gabe? Wo hat Gott dir etwas ins Leben mitgegeben, das dich nicht nur einzigartig macht, sondern das dich dazu befähigt, das sich geradezu beauftragt, Menschen mit dem, was Gott dir da gegeben hat, zu helfen. Und immer wieder tauchte der Begriff Berufung auf, wozu bist du berufen? Und inspiriert wurde ich zu dieser Predigt unter anderem durch ein Gespräch, in dem es wieder genau um dieses Thema ging, wozu bin ich eigentlich berufen? Ich habe da Eindrücke, ich habe Wünsche, Vorstellungen, auch Befürchtungen. Ich habe das Gefühl, Gott hat in mein Leben hineingesprochen, aber wie soll ich das konkretisieren? Und wie soll das aussehen? Und das veranlasste mich nochmal neu über dieses Thema nachzudenken. Und ich möchte euch an eine Bibelstelle erinnern oder an zwei, die von dieser Berufung sprechen und die uns aber einen Horizont geben, der ganz wichtig und notwendig ist. Ich habe das hier in dieses Kästchen gesetzt. Du bist berufen zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus. Wir gehen mal zurück in die Evangelien, speziell in das Markus-Evangelium. Und dort lesen wir, ich meine, es ist im dritten Kapitel, dass Jesus seine Jünger, und zwar seinen engeren Jüngerkreis, um sich scharte, und aus diesem engeren Jüngerkreis 12 auserwählte. Diese 12, so überliefert uns Markus, nannte er Gesandte, heißt auf Griechisch Apostel. Und dann kommt das Entscheidende. Er rief sie zu sich, damit sie bei ihm seien und er sie aussende. Das allererste, was Jesus mit seiner Berufung jener 12, und ich glaube, da machen wir keine Ausnahme, bezweckt ist, wir sollen bei ihm sein. Paulus bestätigt das, wenn ihr mal den ersten Korintherbrief lest. Paulus hat immer so eine Einleitung, damit meine ich jetzt nicht oben den Briefkopf, sondern in aller Regel hat er einen Lobpreis und er beginnt auch in Korinth so, in dem ersten Brief an die Korinther, ich danke meinem Gott, und dann zählt er auf, wofür er in der Gemeinde dankt. Ihr habt keinen Mangel an irgendeiner Gnadengabe, das ist zum Beispiel so ein markanter Satz in dieser Einleitung. Und die endet damit, Gott ist treu, der euch berufen hat zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus. Da taucht mit anderen Worten genau dieser Gedanke wieder auf. Du, wir, aber ich bleibe einmal zunächst beim Du. Du bist berufen zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus. Das ist der Horizont, ich habe es hier mal als Kreis dargestellt, in dem du dich bewegst. Der ist lebensnotwendig für dich und den musst du pflegen, so gut es nur geht. Ohne diese grundlegende Berufung in die Gemeinschaft mit Jesus Christus ist alles andere in Frage gestellt. Frag dich das heute, Gott fragt dich das heute, pflegst du diese Gemeinschaft mit mir? Ist sie dir wichtiger als alles andere? Pflegst du diese Gemeinschaft? Dann kommt das, was wir stark im Horizont hatten. Ich lese mal vor, was ich dort in das Kästchen geschrieben habe. Du bist vielleicht berufen zum Apostel oder Propheten oder Evangelisten oder Hirten oder Lehrer. Das bezieht sich jetzt auf Epheser Kapitel 4. Man könnte das noch ergänzen, deswegen diese drei Punkte hinter Lehrer kann man vielleicht so gerade noch erkennen. Es gibt neben dieser Berufung, Gemeinschaft zu haben mit Christus, eine spezielle Berufung nennen. Paulus beginnt nicht alle, aber viele seiner Briefe damit. Paulus berufen zum Apostel Jesu Christi und dann geht's weiter. Und so gibt es, und deswegen das vielleicht, so gibt es im Leben nicht aller Christen, aber doch des einen oder anderen noch eine spezielle Berufung. Und diese Berufung macht ihn aber nicht zu etwas Besserem, zu etwas Wichtigerem, sondern es ist einfach eine spezielle Berufung, die Gott demjenigen geschenkt hat. Und wenn du sagst, kann ich nicht bestätigen für mein Leben, dann bist du nicht irgendwie außerhalb des Horizonts Gottes, dann ist das nicht unnormal oder schlecht, sondern dann ist das einfach so. Nicht jeder ist zum Apostel berufen, nicht jeder ist Prophet und was weiß ich, was da noch alles ist. Das ist ganz normal. Und diese spezielle Berufung verwirklicht sich natürlich, und deswegen dieser etwas kleinere Kreis, innerhalb des grünen Kreises. Ob du nun Apostel bist, ob du Prophet bist, Lehrer, Hirte und was immer da an Titeln und Titulaturen erscheinen mag, wenn das nicht eingebettet ist in die Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, ist es nichts wert. Dann gibt es noch etwas, das ist der Kreis, also innerhalb dieses grünen Kreises verwirklicht sich diese spezielle Berufung. Wir erinnern uns an das, was Jesus in Markus 3 sagte, er rief diese 12 zu sich, dass sie bei ihm seien und er sie sende. In dem Leben mancher Christen, und ich glaube, das sind noch weniger als das, was dieser violette Kreis darstellt, gibt es so etwas wie eine Sendung. Paulus war berufen zum Apostel. Das war seine Berufung. Gesandt aber wurde er, das sagt er ausdrücklich an mehreren Stellen, zu den Nationen. Luther übersetzt das mit zu den Heiden. Und er setzt das manchmal ganz bewusst in Kontrast zu der Sendung eines anderen Apostels, nämlich Petrus. Der ist, typisch Paulus, er spricht als Jude, er ist zu der Beschneidung gesandt. Das heißt, zu denen, die beschnitten sind, das sind die Juden. Petrus hat seine Sendung als Apostel, beide sind zum Apostel berufen. Petrus hat seine Sendung zu den Juden, Paulus hat seine Sendung zu den Aposteln. Und so gibt es das, dass Menschen eine ganz besondere Sendung zu einer Gruppe von Menschen haben, zu der Gott sie gesandt hat. Das sind aber längst nicht alle. Und etwas ganz Wichtiges, wenn du so eine Sendung verspürst, da komme ich gleich zu, keine Sorge, vergesse ich nicht. Das haben wir erlebt in unserer Gemeinde, dass Menschen solch eine Sendung in ihrem Leben verspürt haben. Und ich traue mich, das auch namentlich zu nennen, weil das nichts Schlimmes ist. Im Gegenteil, das ist etwas, worüber wir uns freuen. Ich erinnere mich noch dran, als Steffi und Lothar zum Leitungskreis kamen und hatten was vorbereitet, eine Präsentation und haben das Zeltstadtprojekt im Norden vorgestellt. Ich weiß noch, wie ihr oft begeistert davon geredet habt, dass ihr die Zeltstadt in, wo ist das? Ich meinte, wo ihr vorher wart. In Thüringen war das, nicht Sachsen, sondern in Thüringen wart. Und man merkte schon, das ist etwas, was euch bewegt, was dich bewegt, Steffi. Und irgendwann wurde es so konkret, so verdichtete es sich, dass die beiden gar nicht mehr anders konnten. Und das Schöne war, das war nicht irgendwie so eine Spinnerei. Na, wir machen das mal. Ja, wie denn? Oh, pff, mal sehen, irgendwie wird das schon klappen. Das war minutiös geplant. Ich saß da und dachte, boah, ich kenne die gar nicht wieder. So habe ich sie zumindest noch nicht erlebt. Wahrscheinlich kannte ich euch noch nicht so richtig. Ja. Aber das war und ist ihre Sendung. Und darüber sind wir froh. Dasselbe haben wir erlebt mit Glenn. Ich kann mich noch erinnern, wie Glenn auch in den Leitungskreis kam. Der spielt da irgendwie eine besondere Rolle. Gott spielt da eine besondere Rolle. Und ähnlich wie bei Weides spürte man so eine Unruhe bei ihm. Und dann kam der Wunsch und auch der Plan, wir werden für, war das ein halbes Jahr ungefähr nach Australien? Halbes Jahr kann man sagen, ne? Also eine Zeit lang nach Australien gehen, um uns neu zu orientieren, um neu zu fragen oder Gott, also das, was sich da schon irgendwie so abzeichnete, konturenhaft, um Gewissheit zu bekommen, ist das, Herr, dein Weg für uns. Und ihr kennt die Geschichte, vielleicht nicht detailliert genau, aber ihr wisst ja, was da, wie es dann weiterging. Und auch das empfinde ich so etwas als eine Sendung. Gott hat Glenn und Debbie gesandt. Ich will jetzt, der Ort ist gar nicht so wichtig. Der ist auch wichtig. Ich glaube, Glenn würde sagen, Kattelburgen ist mir schon am Herzen. Also das ist was anderes als Schwerin. Aber er hat sie zu Menschen gesandt, die alleine, auch wenn man ihnen noch so gute Ratschläge gibt, das nicht packen, sondern die die Gemeinschaft brauchen, eine Gemeinschaft, die eine Zeit lang ihnen wie eine schützende Mauer ist, wie ein Haus mit Dach, das sie brauchen, damit sie vor dem Regen des Lebens geschützt sind. Und wenn sie dann aufgebaut sind, einen Regenschirm an die Hand bekommen haben, dann entlässt Kattelbogen sie wieder. Auch ich hatte mal eine Sendung auf meinem Leben. Und das war für 8 Jahre, war ich nach Erzhausen gesandt. Die Sendung spürte ich ganz deutlich, um dort auf dem theologischen Seminar zu unterrichten. Und alle Sendungen dieser Art, von denen ich gerade spreche, sind für eine Gemeinde, ich sag's mal so, eine Herausforderung. Ich kann da am besten von mir sprechen. Ich weiß, als ich zu meinem damaligen Pastor kam und ihm davon erzählte und ihm das so erklärte und auch mit meiner Begeisterung dabei, da konnte ich diese Begeisterung auf seinem Gesicht nicht wieder entdecken, sondern eher Sorgen falten. Zu jener Zeit war ich Ältester in der Gemeinde in Ibbenbüren, wo ich herkomme. Und er sagte mir ins Gesicht, und ich weiß, dass er das nicht böse meinte, nicht enttäuscht, sondern sagte, kann ich nicht sehen. Kann ich so nicht sehen. Und es hat eine Zeit gedauert, wo wir vereinbart haben, ich bete und ich bete ernsthaft darum, Martin, so hieß der Pastor, ob das wirklich Gottes Weg ist. Und ich bekam dann ein Reden von Gott, das so stark war, dass ich mir gewiss war, das ist Gottes Weg. Und dann war aber ich konnte nicht damit leben, und das habe ich Gott auch so gesagt, ich kann nicht damit leben, dass der Pastor ist jetzt, wie soll ich sagen, die Figur, wo sich das konzentriert, aber dass die Gemeinde das nicht so sehen kann. Und ich war so glücklich, als der Pastor dann, ohne dass ich ihn bearbeiten musste, ohne dass ich ihm Drohbriefe schreiben musste, dass er sagte, du Jürgen, ich habe drüber gebetet, wir haben drüber gebetet, ich kann das auch so sehen. Wir haben noch mehr bei uns in der Gemeinde, wo das so ist, aber ich will sie nicht alle aufzählen. Etwas ganz Wichtiges, ich habe es erlebt und ihr, die ihr, das ist das, was ich eben, wo ich mich unterbrochen habe, was ich jetzt aufgreife, ihr, die ihr eine solche Sendung habt, ich meine nicht Berufung, sondern solch eine Sendung, wir müssen uns eines klar machen, ich habe es schon hinter mir, das sollte eigentlich eine Ach so, das so langsam weggeht, ne? So langsam. Ist es dann langsam weg, habt ihr gesehen. Eine Berufung ist für dein Leben lang. Die Gemeinschaft mit Gott wird nie aufhören. Paulus war ein Leben lang Apostel Jesu Christi. Und ich weiß, dass ich berufen bin zu lehren. Das wird ein Leben lang so bleiben. Aber ich bin nicht und ich war nicht ein Leben lang nach Beröa gesendet. Deine Sendung wird ein Ende finden. Und dein Leben ist nicht deine Sendung und ist auch nicht deine Berufung. Was ich mir wünsche, ist, dass wir als Gemeinde das einordnen können, dass wir nicht dass wir das so wie mein Pastor damals sehen können, dass wir nicht mit Sorgenfalten auf der Stirn im Zorn zurückblicken, die haben uns verlassen, die haben uns im Stich gelassen. Leute, die können nicht anders. Da ist so ein starker Drang, das ist nicht anders zu machen. Wenn wir den aufhalten, das wäre nicht gut. Aber auch nicht so, was haben wir falsch gemacht, dass die gingen? Warum konnten wir sie nicht halten? Haben wir irgendwie ihnen nicht die richtigen Aufgaben gegeben? Haben wir ihnen nicht genug Wertschätzung entgegengebracht? Nein, auch das nicht. Die Gemeinde hätte sonst was machen können, die Bürner Gemeinde, aus der ich kam, in der ich zum Glauben gekommen bin. Diese Sendung nach Beröa hätten sie nicht irgendwie ersetzen können. Mir fehlte nichts in der Gemeinde, ganz im Gegenteil. Ich war froh und glücklich dort. Aber in dem Moment, wo ich das spürte, da war es drum um mich geschehen, um uns. Vielleicht können wir das, könnt ihr das, wenn ihr darüber betet, wenn ihr das so an euch vorbeigehen lasst, einordnen ein Stück weit. Damit kann man nicht alles erklären, aber vieles kriegt plötzlich einen Sinn. Ich kann irgendwo einen Weg erkennen. Ich habe das so empfunden in der Vorbereitung der Predigt, dass ich auf einem erhöhten Standpunkt stehe und die Strecke, die ich zurückgelegt habe, die manchmal über Stock und Stein ging, wo ich mir nicht mal sicher war, ist das überhaupt noch ein Weg, wo ich gehe, oder bin ich hier schon mitten auf dem Acker gelandet. Im Rückblick erkenne ich plötzlich, doch, da ist ein Weg. Das kennt ihr vielleicht von Wanderungen, dass man auf dem Weg selbst die Grenzen des Weges kaum zu sehen vermag, aber im Rückblick erkennt man einen Weg, den man geführt worden ist. Und so ähnlich empfinde ich das mit unserem Weg, den wir als Gemeinde gegangen sind. Dieses Kapitel unseres Buches, das Gott mit uns schreibt, ist beendet, definitiv. Das heißt nicht, dass das nicht mehr vorkommen wird, dass der ein oder andere bei uns solch eine Sendung empfindet. Aber ich habe den Eindruck im Rückblick, das war etwas, was Gott uns wirklich aufs Herz gelegt hat, was auch gut war. Wenn wir einen anderen Weg eingeschlagen hätten, vielleicht gäbe es heute keine Zeltstätten im Norden. Wie schade wäre das. Vielleicht gäbe es Kattelbogen nicht so, wie es das heute gibt, wenn wir anders agiert hätten, wenn wir andere Schwerpunkte gelegt hätten. Wie schade wäre das. Insofern muss ich sagen, das ist ein Kapitel, von dem ich den Eindruck habe, Es war ein Kapitel, das Gott geschrieben hat. Aber dieses Kapitel geht nun zu Ende. Und jetzt kommt der Bibeltext, wie er wirklich dort steht. Und das scheint mir das Kapitel zu sein, das Gott jetzt aufschlägt. Ich habe es überschrieben mit, was wird passieren? Ich möchte einen Blick aus der Gegenwart in die Zukunft wagen. Ich lese ihn ruhig nochmal vor, es hat sich nicht viel geändert. Und denkt jetzt auch nicht, dass sich in der Gemeinde alles plötzlich ändern wird. Es wird sich nicht viel ändern, aber das, was sich ändert, werdet ihr merken und spürt ihr vielleicht schon. Wir haben mancherlei Gaben nach der Gnade, die uns gegeben ist. Hat jemand prophetische Rede, so übe er sie dem Glauben gemäß. Hat jemand ein Amt, so versehe er das Amt. Ist jemand Lehrer, so lehre er. Hat jemand die Gabe, zu ermahnen und zu trösten, so ermahne und tröste er. Wer gibt, gebe mit lauterem Sinn. Wer leitet, tue es mit Eifer. Wer Barmherzigkeit übt, tue es mit Freude. Der große Unterschied ist das erste Wort. Wir. Und es bleibt bei dem, was ich eben sagte. Die Berufung in die Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus gilt auch uns als Gemeinde. Das ist unsere große Berufung, und die wir zu pflegen haben. Und auch als Gemeinde müssen wir uns genauso wie jeder Einzelne sich fragen, pflegen wir diese Berufung? Ist uns die als Gemeinde wichtig, Gemeinschaft zu haben mit seinem Sohn Jesus Christus? Ist das wichtiger als alles andere? Ist es fundamental? Ein Mann, den ich sehr schätze, unterscheidet sehr genau zwischen, ist etwas zentral oder ist etwas fundamental. Manchmal rücken Probleme ins Zentrum, aber Probleme dürfen nie zum Fundament werden, denn die tragen nicht. Trägt uns diese Gemeinschaft mit unserem Gott? Und ist sie prägend, ist sie der Wegweiser, an dem wir uns orientieren? Es dürfen nicht die Fragen, es dürfen nicht die Probleme werden. Das bleibt, dieser Kreis bleibt in deinem Leben, in unserem Gemeindeleben. Und genauso auch dazu, daran erinnert uns ja der Text aus dem Römerbrief, haben wir eine Berufung. Nun hat nicht die ganze Gemeinde, deswegen habe ich hier etwas anderes reingeschrieben, die ganze Gemeinde hat nicht die Berufung, Apostel zu sein, das geht nicht. Aber als Gemeinde haben wir eine Berufung, Jesus hat sie kurz bevor er aufgenommen wurde zum Vater, hat er sie deutlich ausgesprochen. Und sie ist mehrfach überliefert in unterschiedlichem Wortlaut, aber immer mit dem gleichen Inhalt im Neuen Testament. Wir sind berufen, alle Völker zu Jüngern zu machen. Wir sind berufen, das Evangelium der ganzen Welt zu bringen, in Worten und in Taten. Das ist unser Ruf. Und dem kommen wollen wir auch verstärkt nachkommen. Ein Stück weit haben wir ihn durch verschiedene Dinge, die zu erledigen waren, Hausbau, finanzielle Probleme, haben wir ihn, ich will nicht sagen, aus den Augen verloren. Den Eindruck hatte ich eigentlich nie, aber die Kraft, die dieser Ruf erfordert, die ist manchmal in andere Kanäle geflossen. Und ich bin froh zu spüren, in mir, in Detlef, in dir und in dir, in den Gesprächen, wie das wieder aufflammt. Gott erweckt uns neu zu diesem Ruf. Ich möchte, dass ihr meine Zeugen seid. Und was mich begeistert ist und was mich froh macht, ist, das ist nicht etwas, was ich unter der Rubrik christliche Pflicht und Abarbeiten christlicher Pflicht einordnen möchte. Das war lange Zeit in meinem Leben so. Traktate verteilen, ja gut, muss man ja. Und war froh, wenn es vorbei war. Heute ist es so, dass ich weiche Knie habe, wenn ich losgehe. Ich sage das jetzt nicht, um uns irgendwie wichtig zu machen. Versteht das bitte richtig. Aber Detlef und ich sind mal losgegangen. Hatten wir auch lange vor. Und ich habe mich so darauf gefreut. Und dann stand ich da und hoffentlich begegnet keiner und stellt irgendwie eine komische Frage. Also ich habe eine Menge zu lernen. Aber wenn ihr mich fragt, würdest du es nochmal machen? Ja, unbedingt, unbedingt. Und dann sind die weichen Knie weg? Nee, wahrscheinlich nicht. Aber da ist ein Drang. Ich möchte, dass Menschen von diesem Evangelium erfahren. Und irgendwie wird Gott das hinkriegen, trotz weicher Knie, dass ich meinen Mund aufkriege oder meine Hände reiche, wie auch immer, was er davor hat. Und das spüre ich nicht nur bei mir. Bei mir kann ich es hautnah spüren, aber ich spüre es auch bei dir. Und horch mal in dich hinein. Vielleicht geht es dir ähnlich. Oder es kommt noch. Die Frage ist, und da ist unser Knackpunkt, da ist unser Punkt, an dem wir arbeiten, wo wir vielleicht, ich bin mir ziemlich sicher, auch Fehler gemacht haben und wo wir lernen müssen, nämlich wir sind gesandt. Paulus war auch berufen, Menschen das Evangelium zu bringen. Seine Heimatgemeinde war Antiochia und er hat in Antiochia gewirkt. Wir lesen das in der Apostelgeschichte, wie er in der Synagoge gewirkt hat, wie er in der Gemeinde zusammen mit Lehrern und Propheten, mit Barnabas und einige andere Namen werden da in Kapitel 9 genannt, gewirkt hat. Und das hätte bis zu seinem Lebensende so weitergehen können. Aber er brauchte diese Sendung und wir brauchen. Nicht jeder Christ braucht eine Sendung und hat auch nicht. Aber als Gemeinde brauchen wir sie. Denn die Frage ist doch, wem ganz konkret soll ich denn helfen mit dem Evangelium? Zu wem soll ich denn hingehen und ihm das Evangelium bringen? Jesus wusste ganz genau, ich bin gesandt zu den verlorenen Schafen Israels. Nicht über die Grenzen Israels hinaus. Und der Schwerpunkt seines Dienstes war Galiläa. Er war nur selten in Judäa, ganz am Ende seines Lebens. Da war der Schwerpunkt in Judäa. Aber zunächst mal Galiläa, Kapernaum, Chorazin und die verschiedenen Städte, wo er war. Das war seine Sendung. Und das ist etwas, was wir herausfinden. Wo wir dabei sind, an den Freitagen, von denen die Rede ist, aber auch in den persönlichen Gebeten, in dem Hineinhorchen, in dem Zuhören, wenn wir die Bibel lesen. Herr, wohin sendest du? Nicht mich. Das Kapitel ist vorbei. Wohin sendest du uns? Wo ist der Ort, wo sind die Menschen, zu denen du die Arche Schwerin uns sendest. Und das wollen wir herausfinden, das werden wir herausfinden. Und jetzt möchte ich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern und damit schließen. Es ist nicht so, dass das jetzt noch ganz offen ist, sondern wenn ich im Leitungskreis mich umhöre, wenn ich auch sonst so herumhöre, dann verdichtet sich da etwas. Du kannst die Präsentation ausmachen, Cassie. Dann verdichtet sich da etwas, nämlich der Eindruck, das sage ich aber mit aller Vorsicht und mit der Option, dass das noch Korrektur, noch Konturschärfung erfahren kann, dass wir den Eindruck haben, hier diese Schelfstadt, das ist der Ort, wo Gott uns hinsendet. Das sind die Menschen, zu denen er uns sendet. Und ich habe kürzlich, das war an dem Tag, wo Detlef und ich losgezogen sind, fragte ich ihn einfach so unbedarft, sag mal, kannst du dir vorstellen, dass wir mal alte Leute hier einladen? Und ihr habt ja Detlef eben kennengelernt, der ist dann immer sehr spontan und sagt dann, jo, kann ich mir vorstellen. Immer wenn ich hier hingehe, ich habe das schon oft gesagt, ich werde nicht müde, es zu sagen, diese Häuser, die Menschen, die ich dort sehe, die bewegen mich. Ich kann hier nicht durch diese Straße gehen, ohne einen Blick drauf zu werfen, ohne mir vorzustellen, was sind das für Menschen, die dort leben. Und ich musste an Monika denken, die uns gesehen hat. Und Monika, das darf ich sagen, ist nicht mehr die Jüngste. Und wozu Monika mich inspiriert hat, ist, es gibt hier noch andere Menschen, die nicht mehr die Jüngsten sind. Und wir leben in einer Gesellschaft, wo die Menschen, die über 60 sind, immer mehr werden. Und vielleicht hat Gott uns, oder sendet uns Gott nicht nur, aber auch, oder zunächst, das weiß ich aber nicht genau, zu diesen Menschen. Und was heißt das für uns? Und das, darauf möchte ich fokussieren. Das können auch andere sein. Aber ich bleibe mal bei den Älteren. Wie können wir ihr Herz gewinnen? Ganz gewiss nicht, indem wir eine Anzeige in der Zeitung schalten. Kommt mal zur Arche Schwerin, da gibt es gute Predigten. Und leckeres Essen auch noch. Ich glaube auch nicht alleine dadurch, dass wir eine nette Karte in den Briefkasten werfen und sie einladen. Sondern wir müssen auf sie zugehen und vielleicht ihnen anbieten, können wir für sie einen Einkauf tätigen? Können wir sie einladen zu einer Tasse Kaffee? Kann ich ihnen irgendwie helfen? Und das kostet Zeit, das kostet Arbeit. Und die Frage, die Gott uns stellt, ist, ob das nun die Alten sind, ob das junge Leute sind, wer auch immer hier in der Schellstadt, bin ich bereit, mich begeistern zu lassen für diese Arbeit, mich entflammen zu lassen in Liebe zu diesen Menschen, die mir dann so am Herzen liegen, dass ich bereit bin, auch einen Einkauf mehr zu tun für sie. Was ist da passiert auf unserem Weg? Ich finde etwas Großartiges. Wenn ich zurückschaue, dann ist das kein Rückblick ohne Schmerz. Aber es ist ein Blick, für den ich Gott dankbar bin, für den Weg, den er uns geführt hat. Aber dazu stehe ich. Ich glaube wirklich, Gott schlägt ein neues Kapitel auf. Und das wird nicht schmerzfrei sein, aber auch nicht ohne Freude und ohne Begeisterung. Und lasst uns, achso, ist schon weg die Präsentation. Wenn du keine Sendung hast, dann ist das normal. Und wenn du keine Sendung hast, dann ist die Sendung der Gemeinde deine Sendung. Ich weiß ganz genau, ich bin nicht gesandt, weder nach Beröa wieder noch zu etwas anderem. Aber die Sendung der Gemeinde, das ist meine Sendung. Und ich hoffe, dass du das auch schon sagen kannst. Amen.